Fritz. Podcast.
Trackback. Mit Markus Richter, der wohl noch die nächsten zwei Jahre brauchen wird, um sich daran zu gewöhnen, dass es eigentlich auch einen anderen Opener gibt. Guten Abend. Und erstmal eine Meldung in eigener Sache. Wir sehen neu aus. Das könnt ihr jetzt im Radio schlecht hören, aber ihr könnt einfach mal auf trackback.fritz.de klicken. Da gibt es ein neues Blogdesign. Und dass es ein neues Blogdesign gibt, hängt nur ganz am Rande damit zusammen, dass fritz.de komplett neu überarbeitet wurde. Es sieht ziemlich schick aus. Also ich meine, was soll ich anderes sagen? Ich finde es aber wirklich ziemlich schick. Also guckt es euch mal an. Ihr könnt auch während der Sendung jetzt direkt zur Sendung Kommentare abgeben. Ich kann hier raufgucken und dann passiert möglicherweise noch irgendwas hier in der Sendung. Wir werden sehen. Also fritz.de neu, trackback.fritz.de neu. Einfach mal angucken. Hier in der Sendung neu wie immer die Themen. Es geht einerseits um Themen, die mit Juristerei in eurem Blog oder eurem sozialen Netzwerk-Account zu tun haben. Nämlich, wenn ihr von irgendwoher Bilder habt oder Texte oder so, dann wie ist das eigentlich? Darf man das einfach so übernehmen? Wie viel? Muss man die Quelle angeben? Wenn ja, wie macht man das? Muss man das verlinken? All das klären wir heute und klären dann auch gleich noch, wenn man so einen Blog schon betreibt, ob es dann erlaubt ist, diesen Facebook-Like-Button da einzubauen. Ja, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Machen auch alle, aber die Rechtsanwälte, wer sonst, sind da natürlich Bedenkenträger und sagen, naja, vielleicht ist das alles nicht ganz so in Ordnung. Was daran genau auszusetzen wäre, klären wir heute hier in der Sendung. Bevor wir mit allem Zeug anfangen, gibt es aber hier auf trackback.fritz.de wollte ich gerade sagen, was natürlich nicht ganz falsch ist, weil das Blog zur Sendung ist, wo ihr zu jeder Sendung auch Netzmusik findet. Das heißt Musik, die ihr euch einfach so runterladen könnt, ohne dass jemand böse drüber ist, weil sie genau dafür gemacht wurde. Und als erster Track aus dieser Kategorie gibt es heute Indie-Musik aus New York, die dem Namen nach perfekt zum Herbstwetter passt, weil gerade noch so, bevor ihr unter dem Schnee gar keine Blätter mehr sehen könnt. Mehr von dieser Herbstmusik gibt es dann auf der Webseite von A Great Big Pile of Leaves in Form der aktuellen Platte Have You Seen My Prefrontal Cortex? Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Und wir hören einen Song daraus, nämlich Meet Me at the Mall, Bring Your Swim Trunk. The Mall, Bring Your Swim Trunks von A Great Big Pile of Leaves hier bei Trackback auf Fritz. Das war die erste Netzmusik dieser Sendung.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
bringen wir euch in der Woche ein paar Links, von denen wir entweder glauben, sie sind so wichtig, dass jeder gesehen haben sollte, oder die sind so untergegangen, dass sie trotzdem jeder gesehen haben wollte. Wayne Schlegel präsentiert euch heute Neues zum Terrorismus-Warnungswahn und endlich Web 3.0.
Facebook, Twitter, Postrus, viele Leute haben gleich auf mehreren Seiten Accounts, auf denen sie ihre Neuigkeiten mitteilen. Und wir müssen dann alles doppelt und dreifach lesen. Am meisten nervt die Twitter-Facebook-Verbindung, bei der jeder Tweet auch als Facebook-Status-Update aufschlägt. Blogger Isotop hat diese Doppelung satt und fordert in seinem Artikel die unerträgliche Lameness des Web 2.0 eine technische Lösung und schreibt: Was zum Teufel tut diese ganze Web 2.0 Crowd eigentlich den ganzen Tag? Ich meine, außer im St. Oberholz zu sitzen, Bionade zu lutschen und sich von Tisch zu Tisch das Hirn rauszutwittern. Unter dem Motto "Wir haben keine Angst" startete der Journalist Mario Sixtus eine Website, die gegen den Terrorwarnungswahn Stellung beziehen soll. Wie real der Wahnsinn ist, zeigt ein Erlebnis, das Dominik Herzberg in seinem Blog beschreibt. Dominik wurde in einem Einkaufszentrum von Polizisten kontrolliert und sollte den Inhalt seines Rucksacks herzeigen. Eine Frau hatte die Polizei benachrichtigt. Sie fand die leicht arabisch klingende Metal-Musik verdächtig, die aus den Ohrhörern seines MP3-Players zu hören war. Glücklicherweise waren die Polizisten aber sehr entspannt und haben Dominik schnell wieder gehen lassen. In 10 Tagen ist es soweit. Das Online-Rollenspiel World of Warcraft geht in die nächste Runde. Passend dazu ist auf YouTube der halbstündige Film AFK erschienen. AFK, das ist die Abkürzung für Away from Keyboard. Damit geben Leute in einem Chat oder Online-Spiel Bescheid, wenn sie mal kurz nicht erreichbar sind. In dem Film geht es um einen WoW-Spieler, der sich der Frage stellen muss, welche Rolle das Spiel in seinem Leben einnimmt und ob es nicht vielleicht eine gute Idee war, mal für längere Zeit AFK zu sein. How low can you logo? Ist ein Designwettbewerb der anderen Art. Ihr seid aufgerufen, für eine Firma namens Excellentio das schlimmste Logo zu bauen, das euch einfällt. Das Logo, das den größten Brechreiz verursacht, gewinnt. Noch bis zum 8. Dezember habt ihr Zeit, euren Vorschlag vorzustellen. Schon jetzt sind viele Einreichungen zu sehen. Uns hat der Vorschlag von Alex Geeks am besten gefallen. Und euch? Zum Schluss noch was Spannendes. YouTube-User SilverStar830 hat den Kampf zwischen 2 Krähen und 2 Katzen gefilmt und dazu den passenden Soundtrack unter sein Filmchen gebastelt. Aus dem Video lernt ihr 2 Sachen. Die richtige Musik macht Katzenvideos 3-mal so spannend. Und das Katzenviech, das so unschuldig auf eurem Sofa sitzt, ist in Wirklichkeit eine gemeine Killer-Kratz-Kampfmaschine.
Wenn ihr das nicht glaubt, dann solltet ihr euch dieses Video unbedingt mal angucken. Es ist wirklich spannend. Und trackback.fritz.de heißt der Link, wo ihr das alles findet. Mit Markus Richter, dessen Blog gerade kaputt war, aber ich glaube, es geht jetzt wieder. Guten Abend. Das Netz, das Internet und die Blogosphäre, von der wir reden, und das soziale Netzwerk, Gedingse und überhaupt alles, ist ja vor allen Dingen eine Kultur des Teilens, also vor allen Dingen eine Kultur des Sagens: Guck mal, was ich hier Großartiges gefunden habe, schau dir das an, oder auch ein: Guck mal, was ich da gelesen habe, das ist ja fürchterlich, da kann man sich richtig gepflegt drüber aufregen. Was man dazu braucht, ist natürlich ein sogenanntes Zitieren. Das heißt, ihr müsst euch die Inhalte nehmen, irgendwie in euer Profil oder auf euer Blog stellen. Und da gibt es dann wieder das Problem, da liegt ja Urheberrecht drauf. Das gehört euch ja gar nicht. Und dafür gibt es Regeln. Und diese Regeln sind immer wieder Thema. Also wirklich immer, immer wieder. Und weil jetzt gerade Adventszeit ist und alle Jahre wieder und so, dachten wir, der richtige Zeitpunkt, um genau das zu beleuchten. Und es hilft natürlich auch, dass die Rechtsanwältin Anja Neubauer gerade zu diesem Thema ein Blog-Interview gegeben hat, das wir jetzt einfach quasi in Kurzform im Radio nachvollziehen werden. Hallo und guten Abend.
Hallo, Herr Richter.
Es geht ja heute in der Sendung ganz viel um Bilder und es ist natürlich auch ganz beliebt im Netz, ein Bild irgendwo zu finden, was man total großartig findet und denkt, das stelle ich jetzt in meinen Blog. Darf ich das? Und wenn ja, wie?
Wenn Sie selber Urheber sind, also das Foto gemacht haben, dann dürfen Sie das natürlich tun. Meistens liegt das Problem aber darin, dass es Bilder sind, die man irgendwo anders gesehen hat. Dann hat im Zweifel jemand anders das Bild gemacht, das heißt, der hat die Rechte an dem Bild. Die können auch an Bildagenturen übertragen worden sein. Und solange Sie das nicht wissen, also von denen sich die Genehmigung geholt haben, dass sie es nutzen dürfen, würde ich an Ihrer Stelle das Bild auf gar keinen Fall benutzen.
Das ist ja sozusagen, aber der Alltag im Internet ist ja ganz anders. Da wird ja sagen, haufenweise, guck mal hier das schöne Bild. Kommt man da also eher raus, wenn man eine Quelle ordentlich angibt, oder ist es sagen generell eigentlich verboten, es wird nur nicht so viel geklagt, wie man könnte?
Ich sag mal so, Quellenangaben müssen Sie immer machen. Es sei denn, der eigentliche Urheber hat ausdrücklich darauf verzichtet. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Manchmal kennen Sie aber auch gar nicht bei den Bildern, wer der Urheber ist. Sie sollten also auf jeden Fall sicherstellen, dass Sie irgendwo sich das denn gesichert haben. Unter welchen Bedingungen, wie lange Sie das Bild nutzen dürfen.
Ja, aber da reden wir davon, dass ich sozusagen geklärt habe, dass ich das Bild online stellen darf. Was sehr viel passiert ist, dass das überhaupt gar nicht gemacht wird. Kriege ich dann sozusagen, also werde ich dann weniger bestraft im Zweifelsfall, wenn ich die Quelle angegeben habe, oder ist es eigentlich total egal?
Nein, Sie werden nicht weniger gestraft, weil Sie dürfen ein Bild ohne Nutzung nicht im Internet einstellen. Das ist eine Vervielfältigung. Und auch wenn Sie den Urheberrechtsinhaber genannt haben, dann haben Sie sein Recht auf Nennung nicht verletzt, aber Sie haben es trotzdem gegen seinen Willen womöglich verbreitet. Und das kann Ihnen der Urheber immer untersagen, auch wenn Sie ihn genannt haben.
Das heißt also, im Prinzip ist das alles verboten. Das Internet wäre ganz schön leer, wenn man dieses Recht befolgen würde. Gibt es sowas wie, wenn man, dass man sagt, okay, auf dieser Seite gibt es ganz viele bunte Bilder, ich zeige euch hier eins und sage, dann geht dorthin. Ist das erlaubt oder ist dann auch dasselbe Recht da?
Es gibt kostenlose Seiten im Internet, wo Sie auch Fotos finden, die Sie benutzen dürfen. Da würde ich mich trotzdem aber auch schlau machen. Es gibt zum Beispiel CC-Lizenzen, wo es dann heißt, eben für den privaten und nicht gewerblichen Bereich dürfen Sie das Bild nutzen. Für alle Fälle würde ich mir das als PDF aber denn ausdrucken und irgendwo speichern. Selbst das würde Sie dann nicht vor einer Abmahnung schützen, wenn nämlich dann der wirkliche Urheber kommt und sagt, Moment, da hat aber jemand meine Fotos einfach als kostenlos zur Verfügung gestellt, da wusste ich gar nichts von.
Oh mein Gott.
Ich glaube, dann können Sie sich aber im Innenverhältnis an den ursprünglichen Verteiler wenden. Es ist nicht ganz so einfach.
Okay, das ist dann aber schon wieder Juristerei. Wir hoffen einfach mal, dass es gar nicht so weit kommt. Also wenn wir dem Ratschlag folgen, quasi im Prinzip, denke ich mal...
Machen Sie die Fotos selber. Dann gehen Sie kein Risiko ein. Wirklich. Das rate ich den meisten meiner Mandanten, weil die sagen, ja, um Gottes Willen, das kann man ja dann überhaupt nicht mehr überprüfen. Es gibt auch sehr kostengünstige Seiten im Internet, die für wenige Euros im Jahr Fotos zur Lizenzierung anbieten, oder das Günstigste ist wirklich selber machen.
Okay, immer selber machen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne noch ausführlicher über die Sache mit den Texten gesprochen, aber uns läuft die Zeit davon und das kann man ja auch in dem Interview nachlesen, was im Blog zur Sendung trackback.fritz.de verlinkt ist. Eine Frage aber noch zum Schluss. Es gibt ja, wenn man zitiert, muss man auch eine Quelle angeben. Muss ich da einfach nur hinschreiben, wo ich es herhabe, oder muss ich das juristisch gesehen auch verlinken?
Juristisch verlinken. Also sagen wir es so, Sie müssen den ursprünglichen Autor des Textes nennen und dann verlinken Sie im Zweifel sowieso auf den ursprünglichen Text. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, genau, das ist die Frage. Muss ich nur hinschreiben, wo ich es herhabe, oder muss ich den tatsächlichen
Nein,
Link auch einsetzen?
Nein, Sie müssen nicht verlinken, gut. Nein. Sie können natürlich, Sie können ein kurzes Zitat machen. Das sollte nicht zu umfangreich sein. Bauchgefühl walten lassen. Mhm. Natürlich nicht den gesamten Text.
Okay. Aber ich muss halt sagen, also weil man beobachtet ab und zu im Netz auch, dass Leute sagen, so hier, ganz schlimmer Text, aber ich möchte jetzt nicht hinverlinken, weil das ist ganz, ich möchte eigentlich nicht, dass jemand hingeht. Das ist sozusagen erlaubt.
Das dürfen Sie, wenn Sie sich da kurz fassen. Sie dürfen auf jeden Fall immer auch auf andere Seiten verlinken. Das dürfen Sie auf jeden Fall, sogar Deep Links. Das hat der BGH noch festgestellt, sogar neulich noch. Ursprünglich war das nicht, gab es sogar da deshalb Streit. Der BGH hat gesagt, das ist das Wesen des Internets, Links müssen gesetzt werden. Sie dürfen nur keine Barrieren umgehen, um Werbung zum Beispiel auszuschalten, um direkt zum Text oder Beitrag zu kommen.
Alles klar, da haben wir also gerade schon gleich zwei Sachen entdeckt, die tatsächlich erlaubt sind. Frau Neubauer, vielen Dank. Wir dürfen also sowohl Links setzen, als auch wir müssen nicht unbedingt verlinken, wenn wir die Quelle aber sonst genannt haben. Wenn euch das nochmal ganz genau interessiert, wie das ist, der Link zu einem ganz ausführlichen Interview, wo es um die ganzen Sachen nochmal in allen Einzelheiten geht, gibt es im Blog zur Sendung und der Link dorthin ist ganz ungefährlich, trackback.fritz.de. Und dort gibt es auch den folgenden Song, den ihr auch runterladen dürft. Torpedo, Lower Than a Lambo. Life. Torpedo, Lower Than a Lambo. Und dieser Künstler ist der Beweis, dass wir recht haben. Denn wir hatten euch letzte Woche Girl Talk vorgestellt und haben den auch kurzerhand zum vielleicht besten Mashup-Künstler aller Zeiten erklärt. Und das scheint Torpedo auch so zu sehen. Der schreibt nämlich auf seiner Bandcamp-Seite extra, dass die Hörer keine Girl Talk Mashups erwarten sollen, da die Dichte der Songs, die er benutzt, deutlich unter 10 pro Track liegt. Trotzdem, von Torpedo das Album Rhythm ist ganz schick und es ist halt nicht ganz so verfrickelt wie Girl Talk. Das heißt aber auch, dass ihr es eher an einem Stück durchhören könnt, ohne dass euch die Ohren bluten. Es ist noch gar nicht so lange her, seitdem ein Mann namens Joab Nist durch Berlin läuft und Zettel fotografiert, ne, obwohl vielleicht ist das schon länger her. Was neu ist, ist, dass er die Sachen auch in seinem Blog online stellt und das Notes of Berlin genannt hat und jetzt hier bei uns zu Gast ist. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
Notes of Berlin, ein sozusagen, wie gesagt, ein Blog, in dem Zettel fotografiert werden. Die Frage, die sich als erstes natürlich stellt, ist, warum zum Henker?
Ja, die Sache ist die, mir ist vor mehreren Jahren schon aufgefallen, dass Berlin da meines Erachtens eine ganz eigene Sprache spricht und man anhand der Zettel, wenn man sie sich danach anguckt, den Charakter der Stadt einfangen kann. Und vielleicht ein bisschen mehr versteht, wie die Leute hier so ticken.
Hast du mittlerweile schon rausgefunden, wie die Leute hier so ticken? Oder ist es eher noch so ein im Entstehen begriffener Prozess?
Ja, ich würde sagen Letzteres. Also ich denke, das kann man nie ganz wirklich erschließen, wie Berlin tickt. Aber ich versuche das Ganze immer also weiterzuführen, immer mehr Notes zu sammeln und zu dokumentieren. Und das Ganze ist ja auch als Gemeinschaftsblog angelegt. Das heißt, nicht nur ich will zeigen, wie ich die Stadt quasi wahrnehme, sondern ich möchte, dass eben auch die Basis an sich, also die Berliner und die Zugezogenen alle, das, was sie sehen, mir dann auch zuschicken können und ich poste das dann in ihrem Namen.
Also das heißt aber sozusagen schon, man soll es dir schicken und du postest dann. Du willst nicht so einen Multi-Autoren-Blog ein oder sozusagen sogar ein, vielleicht eine Plattform zur Zettel-Online-Stellung machen?
Nee, also ich würde es gerne schon noch posten dürfen selber, weil ich versuche halt in Anführungszeichen so eine gewisse Qualität nur auf den Blog zu bringen. Das heißt, eine gewisse Ironie oder ein gewisser Wortwitz oder eben so das gewisse Etwas sollte nicht fehlen. Und das versuche ich dann quasi halt, also mir halt herauszupicken von den gewissen Zetteln, die auch bis jetzt schon also relativ viel kommen.
Wie sind denn die Reaktionen drauf, die du bekommst auf das Blog?
Ja, ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Ich bin vielleicht aber der Erste, der so eine offizielle Anlaufstelle dafür bieten möchte. Die Leute freuen sich. Viele haben eben schon solche Zettel auch gesammelt. Und viele haben auch gesagt, dass sie jetzt versuchen, mit einem anderen Bewusstsein so ein bisschen an der Kreuzung zu stehen oder mal an einem Stromkasten vorbeizugehen und vielleicht auch dahinter zu gucken, was da sein könnte. Oder mal im Hausflur, wenn da so ein Zettel hängt, vielleicht auch mal lesen, was da drauf steht.
Was ist denn dein Lieblingszettel?
Also da könnte ich mich für einen nicht entscheiden. Ich würde
Come
sagen,
on!
Okay, dann sage ich einfach mal der erste. Den ersten Zettel, mit dem die ganze Idee angefangen hat, war von einem gewissen Felix. Der hat im Prenzlauer Berg ein Mädchen gesucht und hat das ziemlich charmant formuliert, dass er meinte, es hat ihn all seinen Mut gekostet, sie damals anzusprechen. Und er wäre jetzt der glücklichste Felix im ganzen Prenzlauer Berg, wenn sie sich wieder bei ihm melden würde. Und ich muss gestehen, ich habe das auch mal gemacht in meiner Anfangszeit in Berlin und ja, deswegen war mir das halt irgendwie ganz sympathisch.
Sehr schön. Hat sich bei dir schon mal jemand gemeldet, dessen Zettel du ausgestellt hast?
Das noch nicht. Es haben sich aber schon Leute gemeldet, die gesagt haben, ah ja, ich wohne in dem Haus oder ah, in der Kreuzung habe ich ihn auch gestern gesehen. Manche Zettel, die ich hier poste, sind nicht unbedingt von gestern oder vorgestern, sondern manche auch noch von der Sammlung, die ich vor 2 Jahren angelegt habe. Aber mit den Zetteln, die jetzt von den Usern quasi also hereinkommen, sind vor allem aktuelle Zettel quasi im Petto dann.
Ja. Könnt ihr euch angucken in seinem Blog, gibt's auf trackback.fritz.de den Link. Und kleines Detail am Rande, auch ein paar Tageszeitungen haben diese Seite von Berlin zufälligerweise jetzt entdeckt. Meinst du, das ist Zufall oder meinst du, die Idee liegt jetzt quasi einfach auf der Hand und man muss das mal machen?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, die Zettel gibt's seit vielen Jahren, die Idee liegt wohl jetzt auf der Hand, weil man gemerkt hat, dass vielleicht eine Resonanz da ist in der Gesellschaft diesbezüglich. Für mich, ich finde es gut. Mich freut es, wenn immer mehr von diesen Zetteln dokumentiert werden und ich sehe mich immer noch als das kleine Original, von daher mache ich mir da keine Sorgen.
Ah ja, also quasi Sympathiebonus für Underdogs und Originale, die sowieso und immer zuerst da waren. Joab Nist heißt der gute Mann, Notes of Berlin sein Blog und man kann eine E-Mail schreiben, wenn man selber so Zettel gesehen hat. Wohin?
Ganz genau. Die E-Mail-Adresse heißt notes@notesofberlin.com und
Einfach ein JPEG, irgendwie Bild dranhängen und dann ist gut.
Genau, ein JPEG und am besten noch schreiben, wo der Fundort liegt und mit welchem Namen man gepostet werden möchte oder Pseudonym.
Alles klar, ihr wisst Bescheid, zückt die Kameras und legt los. Dir vielen Dank und noch viel Spaß beim Zettelspotten.
Ja, danke Markus.
Fritz. Markus Richter, Trackback.
Die Sendung, in der ihr erfahrt, wie sich zu... Nee, oh verdammt, ich hasse es, wenn das passiert. Ich sage jetzt einfach nichts mehr. Guten Abend. Es geht jetzt um diesen Facebook-Button, den ihr in letzter Zeit überall im Netz seht. Also nicht nur bei Facebook selbst, sondern auf allen Seiten, die das einbinden. Dieser kleine Daumen, wo ihr draufklicken könnt, wenn ihr irgendwas auf einer Seite oder die Seite selber total toll findet und die dann auf Facebook anzeigt, hey, bliblablu, findet die folgende Seite toll. Und jetzt natürlich mit allen neuen Sachen so, wenn es da was Neues im Netz gibt, gibt es auch immer Bedenken. Und auch die Herren und Damen Juristen müssen sich das ganz genau angucken und dann gibt es irgendwann eine Warnung oder eine Freigabe. Was mit dem Facebook-Button auf Blogs passiert, wird uns jetzt Rechtsanwalt Thomas Schwenke verraten. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus, grüß dich.
Also die kurze Frage, die ich dir stellen muss, ist, ich habe einen Blog, ich habe darin einen Facebook-Button. Darf ich das?
Eigentlich nicht.
Ah, ich hab's gewusst. Warum?
Ja, also Facebook begeht mit diesem Button, ich würde sagen, den gibt es millionenfach im Netz, millionenfache Datenschutzverletzung.
Weil?
Weil mit dem Button werden IP-Adressen von Besuchern erhoben, ohne dass sie dazu befragt werden. Also es wird nicht deren Einwilligung eingeholt. Und es gibt auch keine gesetzliche Erlaubnis dafür. Und wir haben entweder oder, entweder wir haben eine Einwilligung oder das Gesetz erlaubt es. Ansonsten haben wir eine Datenschutzverletzung. Und jeder, der diesen Button einbindet, haftet für diese Datenschutzverletzung mit.
Okay, jetzt wissen wir ja aber, dass das mit der Datenschutzverletzung immer so theoretischer Natur ist. Was blüht mir denn dann, falls mich doch jemand sozusagen erwischt und verklagt?
Genau, das ist der Punkt. Meiner Ansicht nach nicht viel vorerst. Also es kann natürlich passieren, dass ich ein Bußgeld bekommen könnte von einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Aha. Aber die werden in solchen Fällen, vor allem wenn ein großes Unternehmen die Datenschutzverletzung begeht und sagen wir mal so die normalen Nutzer sie für sie mithaften, in diesen Fällen werden selten Bußgelder verhängt, eigentlich nie. Da muss ich mich nicht fürchten. Okay. In letzter Zeit habe ich im Netz immer wieder gelesen, dass Abmahnungen drohen.
Ja.
Wenn ich aber Datenschutzvorschriften verletze, verletze ich grundsätzlich keine Vorschriften, die den Wettbewerb schützen. Und das ist eine Voraussetzung für eine Abmahnung von Mitbewerbern.
Okay, also ist es in der Tat so, als kleiner Blogger droht mir höchstens ein Bußgeld einer Datenschutzbehörde und das ist halt bei kleinen Bloggern eher unwahrscheinlich.
Das ist tatsächlich unwahrscheinlich, dass ich eine Abmahnung bekomme, ist auch unwahrscheinlich. Es kann natürlich passieren, dass ein Besucher sich durch den Like-Button, sagen wir mal, in seinen Persönlichkeitsrechten oder beziehungsweise in seinen datenschutzrechtlich geschützten Rechten gefährdet sieht und er könnte mich natürlich verklagen darauf, dass ich es unterlasse. Das passiert aber auch eher selten, weil er auch ein Prozesskostenrisiko eingeht.
Ich muss eine kurze technische Frage noch. Der Facebook-Button in meinem Blog, überträgt er diese Daten nur dann, wenn ich ihn klicke oder wenn ich das Blog einfach besuche?
Nur wenn ich das Blog einfach besuche. Das ist ja eben der Punkt. Die Frage ist, es wäre ja natürlich anders, wenn man Facebook-Mitglied ist, auf den Button klickt und dann Daten übertragen werden. Das könnte man ja verstehen.
Okay.
Das ist ja der Sinn der Sache.
Aber es ist quasi jeder mitgenommen.
Wenn ich aber die Seite besuche und den Button nicht klicke, warum speichert Facebook meine Daten? Wozu ist das notwendig?
Also okay, aus dem Datenschutz-Gesichtspunkten sollte man das also nicht in seinen Blog einbinden. Andererseits muss man auch sagen, dass der Datenschutz in Deutschland so zahnlos ist, dass es halt wahrscheinlich nicht der Fall ist, dass es irgendjemand was schadet. Was ich jetzt auch noch gelesen habe, ist, es ging ja vor ein paar Monaten rum, dass Google Analytics genau dasselbe Problem hat, dass da keine Daten übertragen sind. Da gibt es jetzt eine Anleitung im Netz, wie man das anonymisieren kann. Also Google Analytics, der Dienst, der auswertet, wie die Webseite von wem besucht wird, da gibt es jetzt eine Anonymisierung für. Ist man dann sicher? Darf man diesen Dienst dann benutzen?
Dann ist man tatsächlich sicher. Letztendlich ist das Problem mit Google Analytics genau dasselbe wie mit diesem Facebook-Button. Google Analytics erhebt von Haus aus auch die IP-Adresse. Und das ist auch eine Datenschutzverletzung. Ich habe aber die Möglichkeit, wenn ich Google Analytics nutze, mit einer kleinen Zeile Code diese IP-Erhebung zu anonymisieren. Dann wird nicht die ganze IP gespeichert, sondern nur ein Teil davon. Und man kann diese IP nicht zu der Person, die die Website besucht hat, zurückverfolgen. Und dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich muss natürlich auch meine Datenschutzerklärung ergänzen, muss ich nochmal hinzufügen, dass ich Google Analytics nutze. Und auch wenn ich einen Facebook-Button nutze, muss ich auch meine Datenschutzerklärung ergänzen. In beiden Fällen. Darauf sollte man auf jeden Fall achten.
Um Gottes Willen, ich glaube, ja. Ich höre auf zu bloggen. Oder zumindest irgendwelche komischen Sachen einzubauen. Thomas Schwenke, vielen Dank. Und wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, wie es ist. Theoretisch ist es also so, Facebook-Button nein, Google Analytics ja, wenn es anonymisiert ist. Und Datenschutz in Deutschland ist irgendwie ein bisschen zahnlos. Ganz ohne Datenschutzprobleme könnt ihr euch den folgenden Song runterladen von Pinkel, Galapagos Island. Endlich! Records, das Netlabel mit dem coolen Namen, meldet sich zurück. Seit Monaten gab es die Ankündigung auf der Webseite mit einem Relaunch und jetzt ist es endlich soweit. Das Netlabel ist wieder da und hat natürlich gleich mal neue Musik mitgebracht. Pinkel heißt das neueste Mitglied von R Records, ein Amerikaner, der mittlerweile aber in der Schweiz lebt und dort seine Musik macht. Houseplants heißt eine neue Platte und dort erwartet euch weiterer entspannter Pop, genau wie der gerade gehörte Track Galapagos Island, und Link dazu natürlich auf trackback.fritz.de. Wo wir jetzt eigentlich gleich mal etwas tun wollten, was ein Interview sein sollte, und zwar nach Österreich, wo allerdings niemand ans Telefon gegangen ist, weil unsere Telefonanlage irgendwie gerade den Geist aufgegeben hat. Was ich allerdings glaube, ist, dass jemand damit zu tun hat, der hier sonst am Samstag nie zu sehen ist und der so auch eine gewisse Art Konkurrenz gegen mich hat. Ich weiß nicht genau warum, aber ist auf jeden Fall jetzt hier im Studio und die Telefonanlage funktioniert nicht. Also, Herr Stürmann, wie erklärst du dieses Zusammentreffen?
Was schiebst du mir denn als nächstes hier unter? Also soll ich jetzt verantwortlich sein für die Finanzkrise, für die Telefonanlage, die nicht funktioniert?
Du tigerst seit 2 Stunden hier vom Studio rum.
Richtig.
Du bist Samstag nie hier.
Stimmt.
Und ein Interview von mir ist sozusagen also provokant weggebrochen.
Ja, also man muss sich seinen Sendeplatz hier bei Fritz redlich erkämpfen, aber du weißt genau.
Redlich ist was anderes, Herr Stürmann.
Du weißt genauso gut wie ich, dass mein technisches Basiswissen gar nicht ausreichen würde, selbst wenn ich es gewollt hätte, um die Telefonanlage hier zu manipulieren. Nein, ich wollte einfach bei Trackback als Experte auftauchen, weil unter der Woche kommst du ja immer zu mir und erzählst interessante Dinge über neue technische Errungenschaften oder auch schöne Spiele. Und jetzt dachte ich, komm ich mal vorbei.
Was ist denn das Thema, das wir mit dir als Experten, ich kann mir gerade nichts vorstellen, aber...
Ja, das ist genau der Haken an der ganzen Sache. Ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, auf das, was nach deiner Sendung passiert, weil du weißt es nicht, aber Trackback ist heute so eine Art roter Teppich.
Aha, okay. Immerhin, dafür hat's auch gereicht.
Denn danach gehen die Vorhänge auf, nicht für mich, ich stehe da nicht auf der Bühne, denn es ist die Fritz-Nacht der Talente, da hätte ich nichts zu suchen. Nein, wir sind wirklich sehr, sehr stolz, ab 20 Uhr geht's los, die inzwischen schon 10. Fritz-Nacht der Talente, also wirkliches Erfolgsmodell, der Admiralspalast ist bis auf den letzten Platz, alle 1700 Plätze ausverkauft. Und also ich bin sehr gespannt, was da heute für Leute auf die Bühne kommen. Um 20 Uhr geht's los. Ihr könnt euch da schon mal drauf freuen. Es ist wirklich jedes Mal ein großer Radioabend. So auch heute wieder. Ken Jebsen führt da wieder gewohnt professionell durch den Abend. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, auch wenn ich hier nur so eine kleine Nebenrolle spiele. Aber ab 20 Uhr geht's los. Und das bedeutet übrigens auch für alle, die jetzt schon lauern und warten auf Paul van Dyk oder den Dance Under the Blue Moon, heute ausnahmsweise nicht. Heute.
2 Fragen stellen sich mir doch noch. Die eine ist ausverkauft. Hast du noch irgendwie letzte irgendwas? Wir bringen euch noch...
Nein, alles vorbei.
Nicht mal für mich?
Ihr könnt aber dafür den... Nein.
Ole!
Das ist ja hier der plumpeste Bestechungsversuch, den ich je gehört habe. Nein, wirklich. Verdammt. Also dafür kann ich aber versprechen, dass wir diese Fritz nach der Talente von der ersten Sekunde bis zum allerletzten Fall des Vorhangs live im Radio übertragen. Also da habt ihr den Vorteil, ihr könnt es euch bequem machen und ihr müsst euch nicht mit so vielen Leuten in der Pause auf der Toilette rumdrängeln.
2. Frage. Es gibt ja immer so eine geheime Überraschungsband.
Ja, gibt's auch heute wieder.
Ja, ich weiß schon, dass du jetzt natürlich, du bist sehr stahlhart und wirst nicht weich werden, aber vielleicht wirst du mir ja den ersten Hinweis geben.
Also, das kann ich, glaube ich, tun. Ich gebe mal gleich 2 Hinweise.
Wow.
Zum einen ist es ein Künstler aus Deutschland.
Dieter Bohlen.
Nein, zum anderen, und da wird es jetzt, glaube ich, so, dass ich zumindest die auskenne unter euch, ein bisschen, also ich denke, da könnte es der eine oder andere erraten, es ist ein wirklich echter Freiherr, also ein Adliger.
Ah, ich weiß, wer es ist, aber ich sag's euch natürlich nicht.
Genau so sieht's aus. Wir.
Also es ist, Entschuldigung. Ja, wir machen hier gleich noch eine Runde Blogger privat, bevor es mit dem adligen Freiherrn Ole von Stürmann losgeht. Und vorher noch Fritz Info, Nachrichten, Wetter und Verkehr. Mit Markus Richter, der gerne häufiger solche Experten im Studio hätte. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist unsere kleine Rubrik, bei der wir es uns ganz einfach machen. Wir laden nämlich Leute ein, die einen Blog haben, interviewen sie zu ihrem Blog und zu dem Menschen, der dahinter steht, und sagen dann, bitte empfiehl uns doch für die nächste Sendung jemand, damit wir auch da jemand zum Interview haben und uns nicht selber Gedanken machen müssen. Und letztes Mal war Birgit von Design Critic hier und die hat zu dieser Frage Folgendes gesagt.
Ingo Raut, auch ein Designer, der sich sehr umtriebig ist, macht die Seite pixic.com und auf der kriegt man einfach Bilder, Inspirationen um die Ohren gehauen, dass es nur so raucht. Und das Ganze ist so konsequent gemacht, dass es einem regelrecht schwindelig wird.
Dann hoffe ich mal, dass wir das folgende Interview überstehen werden. Herzlich willkommen und guten Abend, Ingo Raut.
Schönen guten Abend.
So, ich dachte ja, also ich habe mir die Seite angeguckt, Pixig, schöner Name erstmal, man weiß nicht, wie man das schreiben soll, und habe gesehen, ganz viele Bilder, und dann ist ja das irgendwie, dass man liest sehr schnell, dass die Idee dahinter ist, Inspiration für andere Leute zu finden, die Bilder oder nach Bildersprache suchen. Nach dieser, was für ein netter Mann, stellt die ganzen Fotos ins Blog und macht die selber, das ist ja total schick. Und dann stellte sich heraus, das ist total gelogen, das Ganze ist nicht mal ein Blog. Was willst du eigentlich hier?
Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt, aber erstmal danke für die Einladung.
Birgit Pixig, ist schuld.
Birgit ist schuld, genau. Pixig ist ein Aggregator, das heißt, er sammelt oder die Seite sammelt von ganz vielen Seiten die Bilder, die selbst Blogs sind. Das heißt, es gibt eine Vorauswahl durch die Blogger und dementsprechend nur Bilder, die auch wirklich visuell ansprechend und anspruchsvoll sind und wo man eigentlich jeden Tag Freude hat, über die Seite zu surfen.
Das heißt aber, du selber triffst da keine Auswahl mehr. Du hast sozusagen irgendwie einen Algorithmus entwickelt und...
Naja, also ich treffe nur die Auswahl über die Blogs und die Blogger selbst treffen natürlich die Auswahl. Und ich vertraue natürlich denen und deren Expertise, weil sie quasi so die besten Blogs in ihren Bereichen, zum Beispiel Foto, Kunst, Design, Architektur selbst sind.
Jetzt haben wir ja schon diese Woche, in dieser Sendung viel gehört über Bilder und Rechtefragen und so. Wie stellst du denn sicher, dass du die Sachen überhaupt auf deiner Seite zeigen darfst?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich habe mir das recht einfach gemacht, und zwar abonniere ich quasi mit dieser Seite die RSS-Feeds der anderen Seiten. Das heißt, sie publizieren und stellen damit quasi auch die Rechte oder das Recht an ihrem Inhalt zur Verfügung. Und okay.
Also ich fürchte in der Tat, ein Jurist würde das ganz anders sehen. Hast du mal von irgendjemand gehört, dessen Fotos du da benutzt?
Ich habe nur von den Blogbetreibern selber was gehört, ja. Und die haben das, oder zumindest mit denen, denen ich gesprochen habe, haben das Ganze sehr positiv aufgefasst, weil quasi das für sie ein Backchannel ist, weil ich gebe nicht die ganzen Informationen raus, und wenn man auf das Bild klickt, kommt man quasi zu dem Urheber. Also, und der steht auch unten drunter natürlich.
Das ist genau die Frage, sagen die Fotos, die bei dir zu sehen sind, sind alle Fotos, die die Blogger in diesem Blog auch selbst gemacht haben, oder sind es möglicherweise auch wieder Bilder, die von irgendwo herkommen und ins Blog gestellt wurden?
Oh, gute Frage, das weiß ich nicht. Ich denke mal, teilweise können es auch natürlich Reblogs sein oder Reposts sein.
Oh mein Gott, also falls es gerade ein Bildrechtsanwalt zuhört, ich glaube, hier besteht noch ein bisschen Beratungsbedarf. Aber du hast jetzt noch keine irgendwie Vorkommnisse gehabt,
wenn ich es nicht. Nee, bis jetzt noch nicht, aber vielleicht muss ich die Seite heute Abend vom Netz nehmen.
Ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon festgestellt, dass es mit dem Recht in Deutschland auch ein bisschen langsam ist. Aber okay, jetzt haben wir geklärt, was das für ein Ding ist, dass es eigentlich kein Blog ist, aber dass wir es gerade so durchgehen lassen können, weil es mit Blogs zu tun hat. Wer bist du eigentlich?
Ich, Birgit hat es schon gesagt, ich bin Designer oder beschäftige mich gerade mit Design Thinking und unterrichte und lehre an der D-School hier in Potsdam und tu nebenbei promovieren.
Kann man Design lernen?
Ja, klar kann man Design lernen.
Also ohne, dass man irgendwas vorher weiß und ohne Talent?
Würde ich sagen, ja. Man kann es versuchen, auf jeden Fall.
Wie lange braucht man?
Das kommt ganz drauf an, was für eine Art von Designer du werden willst. Hier an der D-School kannst du für den Basic Track 6 Monate einplanen, also ein halbes, also ein Semester, 2 Tage die Woche.
Und was kann ich dann designen?
Design könntest du als Prozess sehen, und dann kannst du so ziemlich jede Aufgabenstellung versuchen zu bearbeiten, die dir jemand gibt. Am besten die noch keine definierte Lösung haben oder wo es so ein bisschen vage ist, was dabei rauskommen kann.
Hört sich genau an wie die Beschreibung, die du mir gerade gegeben hast. Aber gut, wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Ich stelle dir dich vor Alternativen. Mhm. So teilst du dich für eine oder für keine.
Okay,
los geht's. Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Bloggen oder twittern?
Bloggen.
Windows, Linux, OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du?
Nächste Frage.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nächste.
Was denkst du, wenn du dir deine eigene Seite mal so anschaust?
Kann man noch ziemlich viel machen, große Baustelle, und wird mich bestimmt noch ein paar Jahre beschäftigen.
Welche Seite liest du als erstes, wenn du deinen Rechner anmachst?
Google Mail.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung hier vorstellen sollen?
Sehr gute Frage, mit der habe ich mich heute schon beschäftigt und habe ein bisschen im Netz recherchiert, und die würde ich dann auch ganz gerne mal an eure Zuhörer stellen, weil ich habe ein paar Seiten gefunden, aber ich lasse mich auch ganz gerne überraschen.
Ah ja, der Herr denkt also nicht gerne selber nach. Gibt es irgendwelche Kriterien? Also ich kann ja aus Erfahrung sagen, wenn man sagt, entscheidet ihr mal, da kommen sofort so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Dödel an, und sagen, hier, mein Blog ist ganz toll, stell das vor, Blogger privat.
Also was ich, wonach ich geguckt habe, war was über Berlin, was recht aktuell ist. Ich habe ein paar schöne Seiten gefunden, da war der letzte Eintrag vom irgendwie Dezember letzten Jahres oder sowas. Und ja, das wären so meine zwei Kriterien, also Berlin und aktuell.
Berlin und aktuell. Wenn ihr was wisst, dann schreibt eine Mail an markus@trackback.fritz.de oder schreibt einen Kommentar ins Blog trackback.fritz.de und dort findet ihr auch den Link zu Pixig, der Seite mit den vielen Bildern. Vielen Dank, Ingo, und viel Spaß noch.
Danke dir.
Ein Song, der nicht so richtig zum Wetter passt. Sunburn von Beat Connection. Surf Noir heißt das Album dazu und das Duo aus Seattle hat diese Platte Mitte des Jahres veröffentlicht und ihr könnt euch die einfach runterladen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Der Sendung, die jetzt zu Ende geht und Platz macht, nicht für Paul van Dyk wie sonst am Samstagabend, sondern für Ole Stürmann, der hier aber auch nicht viel zu sagen hat, sondern der eigentlich nur dafür da ist, um euch die Fritznacht der Talente so schnell und genau und großartig wie möglich ans Ohr zu bringen. Das wird er gleich tun. Ich habe hier nur noch einen Track für euch und der verweist wie immer auf die morgige Sendung. Zwischen 8 und 20 Uhr macht Ronald Radeke Unsigned und der hat die Musik für diese Sendung besorgt und hat morgen natürlich wieder Bands zu Besuch. Unter anderem The Mousefolk und Schluck den Druck. Außerdem wird es wieder Weihnachtliches von den Wallets geben, wie es schon jährliche Tradition ist. Und ein kleiner Teaser auf die morgige Sendung ist hier von Mousefolk, die morgen einen Live-Set spielen werden, der Song Paperback. Ich bin damit raus und sage Tschüss und komme natürlich nicht umhin, um Folgendes zu bemerken. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
Waiting the doorbell to call him out. Oh, it's brand new now. He tears the bell.
Podcast von fritz.de.